Die Zeiten waren schon mal leichter für eine Transformation der Landwirte.
Landwirte in Brüssel und vielen anderen EU-Hauptstädten
demonstriert. Wir sind dazu in der Lage, zukünftig mehr zu machen. Das muss dann
mehr
auch honoriert werden.
Mehr Klimaschutz, mehr Umweltschutz, mehr Tierwohl. Dass es auch leistbar ist von den Familien.
Wir werfen an vielen Stellen die Frage auf, wie sich Landwirte und Landwirtinnen für die Zukunft wappnen können.
Früher, da wurden Gurken, Äpfel und Paprika im eigenen Garten angebaut. Vor der Industrialisierung war Deutschland wie so viele andere Länder eine Agrargesellschaft und Landwirtschaft ein ganz normaler Teil des Alltags. Heute ist das anders. Nur rund ein Drittel vom Obst und Gemüse, was wir hierzulande essen, kommt auch wirklich aus Deutschland. Der Rest wird aus anderen Ländern importiert. Das ist natürlich praktisch für diejenigen, die billige Lebensmittel im Discounter kaufen wollen, auf der anderen Seite aber auch schlecht für die Umwelt. Die leidet nämlich massiv durch die industrielle Landwirtschaft. Lange Transportwege bedeuten mehr CO2-Ausstoß und Monokulturen und Pestizide gefährden die Insektenvielfalt. Steigende Preise und Extremwetter erschweren die Arbeit von LandwirtInnen und das hat Folgen. Immer weniger Leute wollen in der Branche arbeiten. Geht das auch anders? Für diese Podcast-Folge bin ich genau dieser Frage auf den Grund gegangen. Mein Name ist Luisa Albert und ihr hört M94.5 to go.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Ich habe Menschen getroffen, die Landwirtschaft aus einer nachhaltigen Perspektive betrachten und nach Alternativen suchen. Eine davon ist das Konzept der solidarischen Landwirtschaft, kurz SOLAWI. Andrea Klärmann vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft hat mir erklärt, was man sich darunter vorstellen kann.
Solidarische Landwirtschaft ist ein neues Wirtschaftsprinzip für den landwirtschaftlichen Anbau und bedeutet in einem Satz, eine Gruppe von VerbraucherInnen schließt sich zusammen mit einem landwirtschaftlichen Betrieb und bildet eben eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft trägt die Verantwortung dafür, dass die Landwirtschaft gelingt.
Im Gegenzug erhalten die VerbraucherInnen einen Teil der Lebensmittel. Das kann von Obst über Gemüse bis hin zu Fleischprodukten reichen. Andrea Klärmann betont aber auch, dass SOLAWI mehr als eine ganz normale Biokiste bedeutet. Es geht darum, die Landwirtschaft fair zu finanzieren und auch die eigene Wertschätzung auszudrücken.
SOLAWI ist, finde ich, erstmal eine grundsätzliche Entscheidung, dass man Dinge anders machen möchte. Dass man eben nicht kaufen möchte, sondern dass man sagt, du, lieber Landwirt, du bist mir wichtig oder liebe Gemüsegärtnerin. Und deswegen sage ich zuverlässig jeden Monat 50 Euro zu.
Das Konzept der SOLAWI ist noch gar nicht so alt. Erst ums Jahr 2000 etwa entstanden die ersten deutschen Gegenentwürfe zur immer stärker industrialisierten und globalisierten Landwirtschaft.
Also das ist auf jeden Fall ein Gründungsimpuls gewesen, dass Landwirte unterstützt werden sollten darin, die Produkte einerseits, die sie herstellen, auch zu guten Bedingungen erstmal herzustellen und auch dann zu angemessenen Preisen abzugeben. Das ist heutzutage ja immer noch nicht so allgemein in der Landwirtschaft. Das erleben wir anhand der Proteste, dass der Milchpreis irgendwann festgelegt wird, aber völlig unabhängig davon, was die Milchbauern tatsächlich benötigen. Zum Beispiel. Das war also ein Impuls. Der zweite Impuls für die Gründung war sicher der Wunsch, der Erhalt der, früher haben wir kleinbäuerlichen Landwirtschaft gesagt. Ich würde lieber bäuerliche Landwirtschaft sagen, als Abgrenzung wirklich zu industrieller Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft, die Fruchtfolgen hat, die Landwirtschaft, die viele verschiedene Lebensmittel produziert, Gemüse und Obst, wo es vielleicht einen Hof gibt mit Tierhaltung, all diese Art von Buntheit und Bildern, die auch Verbrauchende von Landwirtschaft haben. Das möchten wir gerne erhalten, denn das ist eigentlich nicht unbedingt der Standard in Deutschland, dass Landwirtschaft so aussieht.
Ein Bild wollte ich mir dann natürlich auch selbst machen und habe mich einfach mal informiert, ob es auch hier in München solidarische Landwirtschaft gibt. Tatsächlich bin ich dann relativ schnell auf das sogenannte Kartoffelkombinat gestoßen. Das ist eine Genossenschaft, die in Zusammenarbeit mit einer Gärtnerei im Münchner Umland solidarische Landwirtschaft betreibt. Und genau diese Gärtnerei habe ich mir dann mal angeschaut. Um dorthin zu kommen, musste ich ein bisschen Zeit einplanen, denn die Gärtnerei liegt in Egenhofen. Vom Münchner Hauptbahnhof ist das etwa eine Stunde entfernt. Also ich bin jetzt gerade hier aus dem Bus ausgestiegen und es fühlt sich echt so ein bisschen an wie Urlaub auf dem Land. Also man fährt hier erstmal so fünf Minuten nur durch Wald und Wiesen. Und ja, jetzt mache ich mich mal hier auf die Suche nach der Gärtnerei. Laut Google Maps soll die nur so 10 Minuten von hier entfernt sein. Also mal gucken, ob ich das jetzt hier finde. Ich bin jetzt da und habe es gefunden und stehe hier vor so einem Schild, das auch so ein bisschen nochmal über das Kartoffelkombinat erzählt. Und ja, hier kann man auch lesen, dass auf diesem Gelände man Ackerflächen vorfindet, Gewächshäuser, ein paar Gebäude, einen Wassertank und noch vieles mehr. Und ja, ich glaube, ich schaue mir das jetzt einfach mal an. Also jetzt gerade stehe ich zum Beispiel vor einem Gewächshaus. Die stehen hier so nebeneinander den Weg entlang gereiht. Und dann stehen hier auch immer so Schilder, wo man eben lesen kann, was hier jeweils angebaut wird. Und man kann ein bisschen was über den Hintergrund auch lernen. Und ja, hier sieht man jetzt so ein paar Pflanzen mit ein paar schönen Blüten. Und laut dem Schild werden hier Gurken, Tomaten, Auberginen und Paprika im Sommer angebaut. Und ja, hier summt und brummt es auch die ganze Zeit. Hier sind ganz viele Blumen auch gepflanzt und Bienen fliegen überall rum. Ja, also es fühlt sich auf jeden Fall sehr nach Leben auf dem Land an. Vor Ort konnte ich leider mit niemandem persönlich sprechen, aber wen ich per Telefon erreichen konnte, war Daniel überall. Er ist Mitgründer und Vorstandsmitglied des Kartoffelkombinats und hat mir erzählt, wie es zur Gründung der Genossenschaft kam.
Also das Kartoffelkombinat ist aus ganz normalen Münchner Haushalten heraus gegründet. Das heißt, wir haben nicht einen Hof geerbt oder ich bin auch kein Landwirt beispielsweise, sondern wir hatten uns überlegt, damals vor ja jetzt schon gut 12 Jahren, wie möchten wir uns eigentlich versorgen, mit welchen Lebensmitteln möchten wir uns versorgen und haben eben die Intransparenz beklagt. Man weiß ja gar nicht, ob für das Essen, was man im Bioladen oder im Supermarkt kauft, Böden ausgebeutet werden oder Menschen ausgebeutet werden. Und gleichzeitig gibt es ja verschiedene Alternativansätze. Und wir haben gesagt, ja, das Ganze kann man mal unternehmerisch angehen. Das heißt, einfach für eine bessere Versorgungsinfrastruktur antreten. Und wenn man das Ganze unternehmerisch macht, stellt sich dann auch die Frage der Unternehmensform. Und wir wollten von Anfang an ein vergemeinschaftetes Unternehmen starten. Und da gibt es in Deutschland zwei Möglichkeiten, eine Aktiengesellschaft und eine Genossenschaft. Und bei der Aktiengesellschaft ist es eben so, dass da derjenige, diejenige den Ton angibt, der oder die am meisten Geld mitbringt. Und bei der Genossenschaft gibt es das sogenannte Kopfstimmrecht, das heißt pro Kopf eine Stimme, egal mit wie viel Geld man sich eben engagiert. Und das fanden wir sehr, sehr attraktiv. Und deswegen waren wir dann tatsächlich auch die erste solidarische Landwirtschaft in Deutschland, die sich genossenschaftlich organisiert hat.
Daniel, überall ging es also darum, dass alle gleichberechtigt sind und mitbestimmen dürfen. Kann man also sagen, dass Solawi demokratisch ist? Der Soziologe Lukas Lapschies promoviert an der Uni Hamburg und forscht genau zu solchen Fragen.
Solidarische Landwirtschaften sind eigentlich demokratische Organisationen. Einige mehr, andere weniger. Und das war auch was aufgefallen, das wir auch sehr spannend finden, dass eben halt diese Form des Wirtschaftens und Organisierens auf ganz verschiedene Art und Weisen umgesetzt werden kann und dann auch auf unterschiedliche Probleme trifft, die eben bewältigt, eben halt auf experimentelle Art und Weise bewältigt werden.
Es geht also ums Ausprobieren, sagt auch Daniel überall vom Kartoffelkombinat.
Wir sind ein Experiment. Wir sind als Experiment, wie kann Wirtschaften anders funktionieren? Eben nicht kapitalistisch, nicht profitorientiert und trotzdem, sage ich mal, professionell. Wir sagen ja nicht, wir wissen, wie es geht, aber wir probieren halt aus, wie weit wir kommen.
Und bisher sind sie ganz schön weit gekommen. In München versorgt das Kartoffelkombinat mittlerweile um die 2500 Haushalte mit Gemüse. Auch im Rest von Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die sich für das Konzept der Solawi interessieren. Das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, in dem auch Andrea Klärmann arbeitet, versucht genau diese Menschen zusammenzubringen und zu unterstützen.
Jetzt ist es auch so, dass wir einfach so viel Erfahrung und Forschungsergebnisse haben, dass wer immer eine Solawi starten möchte, ob Verbrauchende oder auch Betriebe, die umstellen, kann bei uns unfassbar viel Wissen im Grunde kostenfrei bekommen, kann ganz viel Beratung bekommen. Wir leben davon, das ist halt eins unserer Ziele, dass wir die Idee gut in die Welt bringen und es eben nicht am Geld hängt, was jemand zahlen kann, wenn er damit starten möchte.
Womit wir dann auch schon beim Thema Finanzen wären. Denn auch wenn sich im besten Fall jeder solidarische Landwirtschaft leisten können sollte, sind die Monatsabos nicht ganz günstig. Oft sind das so um die 80 Euro im Monat. Man muss hierbei aber auch einfach mal beachten, dass der Preis, den wir im Supermarkt bezahlen, einfach nicht der Arbeit entspricht, die hinter den Lebensmitteln steckt. Möglich ist billiges Fleisch, Obst und Gemüse eben nur, weil an anderen Stellen gespart wird. Nachhaltige Landwirtschaft und faire Arbeitsbedingungen haben ihren Preis. Und gerade in Deutschland geben die Menschen im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich nur sehr wenig Geld für Essen aus. Da vor allem die jüngere Generation einen großen Einfluss darauf hat, wie wir in Zukunft Landwirtschaft betreiben, habe ich mich mal unter Münchner Studierenden umgehört. Ich habe sie gefragt, ob sie sich viel mit ihrer Ernährung auseinandersetzen, ob ihnen die Qualität und Herkunft ihrer Lebensmittel wichtig ist und ob sie Geld für Solawi ausgeben würden. Die Meinungen waren sehr unterschiedlich.
Ich gucke halt teilweise mehr auf die Inhaltsstoffe, also so was ich esse, jetzt nicht speziell wo es herkommt und so.
Ich glaube, wenn ich alleine wohnen würde, würde ich mich mehr mit dem Thema auseinandersetzen und auch mehr auf meine Einkäufe achten.
Ich meine, wenn ich im Supermarkt stehe und die Auswahl habe, dann schaue ich schon, nehme ich vielleicht Bio lieber oder nicht.
Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist schon was, was ich cool finden würde. Das Ding ist halt, jetzt gerade im Moment verdient man halt noch nicht allzu viel Geld. Deswegen würde ich dann da erst sagen, hört sich jetzt vielleicht fies an, da die Schuld von sich selber abzuleiten.
Ich wäre auf jeden Fall bereit, mehr Geld auszugeben mit Essen und mit Genuss. So sollte man nicht geizen, vor allem wenn es halt deiner Gesundheit gut tut.
Also ich glaube, ich brauche dann gar nicht so viel. Das müsste man dann wahrscheinlich in einer WG oder sowas, wäre das praktischer. Oder wenn man das mit Freunden teilt.
An sich klingt's gut, kommt auf den Preis eben an. Aber das kann ich mir nicht leisten als Student. Das ist ausgeschlossen.
Viele junge Menschen hadern also mit dem Preis. Verständlich, schließlich werden Wohnungen und auch andere Lebenshaltungskosten immer teurer. Wie gesellschaftstauglich sind solche Konzepte also? Lukas Lapschies, der im Bereich der Solawi forscht, beobachtet, dass bestimmte Gruppen bei der Solawi dominieren.
Aber was auffällt, also uns auch aufgefallen ist, wir haben es nicht konkret untersucht, aber auch in der bisherigen Literatur schon untersucht wurde, ist, dass viele der, also aus den sogenannten Gruppen, das sind halt schon Angehörige der Mittelschicht, häufig auch besser verdienende, häufig auch eher ökologisch interessiert bis offen. Kommt aber immer darauf an, welche Solawi man sich anschaut.
In der breiten Gesellschaft sind solche Ideen und deren aktive Umsetzung also noch nicht so wirklich angekommen. Ich habe mich dann gefragt, ob es neben solidarischer Landwirtschaft denn auch noch andere Möglichkeiten gibt, nachhaltigeres Gemüse zu bekommen, vielleicht für etwas weniger Geld. Und auch hier habe ich ziemlich schnell etwas gefunden, und zwar die sogenannten Gemeinschaftsgärten. Und dafür habe ich mich dann ein zweites Mal auf den Weg gemacht.
Hi, bist du zufällig Laura?
Ja, bist du Luisa?
Ja.
Warte, komm mal kurz raus.
Laura ist 28 und hat ein Beet im Münchner Gemeinschaftsgarten Rosengarten gepachtet. Auf circa 3 Quadratmetern baut sie hier Tomaten, Fenchel, Karotten und anderes Gemüse und Grünzeug an. Sie hat mich dann mal ein bisschen in ihrem Beet herumgeführt.
Ich meine, man sieht es jetzt nicht so sehr, aber so unter den Tomaten ist Rucola, das wuchert da so ein bisschen rum. Weil es kann man so gut zusammen anpflanzen und ich meine, hat man immer gleich Rucola mit dabei, ja, wenn man die Tomaten erntet.
Wie oft bist du dann so hier unter der Woche?
Es kommt so aufs Wetter an tatsächlich.
Ah, okay. Ja.
Weil wenn es regnet, dann muss man nicht so oft gießen. Ja, dann geht man eher mal hin, um was zu ernten oder hochzubinden. Aber wenn es so 30 Grad Tage sind, dann schon so jeden oder jeden zweiten Tag.
Der Rosengarten ist ein Gemeinschaftsgarten von Green City. Das ist ein Münchner Verein, der solche nachhaltigen Projekte fördert und organisiert. Im Gegensatz zur Solawi kann man bei den Gemeinschaftsgärten ein bisschen freier entscheiden, wie viel Geld man für die Beete bezahlt, um sie dann für ein Jahr zu pachten. Ich habe mich gefragt, ob das dazu führt, dass auch mehr jüngere Menschen hier aktiv sind.
Hier gibt es schon auch viele Leute in meinem Alter, aber prinzipiell sind wir schon eine sehr gemischte Gruppe mit allen Altersgruppen hier. Was aber irgendwie auch total schön ist und einem total viel gibt, weil man so viel lernen kann davon. Aber ja, so meine ganzen Freunde, die gärtnern dann halt mal hier mit. Und wenn ich im Urlaub bin, dann kümmern die sich drum. Und das ist aber auch irgendwie total schön, weil dann hat nicht jeder die Verantwortung und die ganze Arbeit. Weil am Ende vom Tag muss man schon regelmäßig hin und es irgendwie als Hobby sehen und sich drum kümmern und die Zeit dafür finden. Und ja, wenn man halt auch nicht direkt hier um die Ecke wohnt, dann ist das nicht so easy.
Es braucht also schon eine gewisse Verantwortungsbereitschaft für das Gärtnern und eben Zeit. Wer jetzt genau diese Zeit zum Selbstgärtnern nicht hat, für den oder die, ist dann vielleicht doch die Solawi die bessere Alternative. Zwar gibt es hier auch oft die Möglichkeiten mitzuhelfen, beim Kartoffelkombinat hier in München ist das aber nicht verpflichtend. Daniel Überall, einer der Gründer, den ihr vorhin auch schon gehört habt, hat mir auch erklärt, warum sie das so handhaben.
Ich möchte ja, dass unser Modell übertragbar ist. Also auf Wohnen, auf Klamotten, auf Konsumgüter, auf was weiß ich was. Das soll ja im besten Fall alles gemeinwohlorientiert entstehen und alles im besten Fall von vergemeinschafteten Unternehmen geleistet werden. Ja, aber der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ich kann mich ja nicht in allen meinen Lebensbereichen versuchen, autark zu versorgen. wir streben ja nicht an, dass wir sozusagen wieder zurück in den Wald müssen, Selbstversorger sein. Das ist ja nicht unser Ziel, ja, sondern unser Ziel ist, eine menschenorientierte Ökonomie zu schaffen und eben nicht eine finanz- und investmentorientierte Ökonomie. Und das muss für ganz normale Leute in einem ganz normalen Alltagssetting möglich sein. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, weshalb es bei uns keine verpflichtende Mitarbeit gibt.
Wenn ich eins während meiner Recherche gelernt habe, dann, dass es gar nicht unbedingt darum geht, dass die Leute nicht mithelfen wollen. Wie ja auch Lukas Lapschies gesagt hat, sind die Leute, die sich in einer Solawi beteiligen, eh oft schon solche, die sich viel mit solchen Themen auseinandersetzen. Wenn man ein Konzept wie das der solidarischen Landwirtschaft für eine ganze Gesellschaft zugänglich machen möchte, dann ist es erst einmal wichtig, überhaupt ein Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen. Und ein Bewusstsein für Landwirtschaft fehlt seit der Industrialisierung eben bei sehr vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Landwirtschaft ist für die meisten einfach kein sichtbarer Teil des Alltags mehr.
Ja, das Zeug kommt von woanders. Man kennt die Menschen nicht, die es erzeugen. Man weiß nicht, auf welchen Böden das erzeugt wird und ob die ausgelaugt werden. Weil es ist halt alles von ganz weit weg. Ja, man hat ja auch so als in der Stadt sozialisierter Mensch überhaupt keinen Bezug mehr zu Landwirtschaft, zum Ökosystem, zum Jahreszeitenverlauf. Ich bin aufgewachsen in München-Neuperlach. Bei mir gab es zwei Jahreszeiten, nämlich Heizung an und Heizung aus. Und ich habe dann irgendwann angefangen mit der Bienenhaltung und habe mit großen Augen festgestellt, die Imker sprechen von 10 Jahreszeiten. Und da ging nochmal ein ganz neuer Kosmos auf. Und das haben wir alles so nicht mehr. Ja, wir sind total entfremdet von ganz, ganz vielen natürlichen Zusammenhängen und glauben immer, mit Geld oder Technologie oder sonst irgendwie kann man alles Mögliche regeln. Aber eigentlich bräuchten wir wieder beide Beine auf dem Boden der Realität und einen gesunden Menschenverstand. Und dann würden sicherlich viele Themen hier auch anders ausschauen. Also wir richten ja gerade unser komplettes Ökosystem zugrunde durch unser Verhalten, durch unsere Konsumstrukturen und eben durch diesen Kapitalismus, dessen Selbstzweck ja ist, egal was es ist, an Naturressourcen irgendwie zu Profit zu wandeln. Und in der Regel hinterlässt man dann verwüstete Landstriche. Ja, da kann man halt das beobachten und zugucken und dann irgendwann ist halt alles kaputt, ja. So, und deswegen ist die Komplexität so hoch und die Widerstandsfähigkeit dieses profitorientierten Systems ist so hoch. Da kannst du 100-mal sagen, wir betreiben aber Bodenaufbau und wir beuten keine Leute aus. Und dann sagen die Leute halt, ja, ich habe weniger Geld, deswegen muss ich jetzt sparen, aber nicht beim Auto und nicht beim Urlaub, dafür spare ich dann halt beim Essen.
Um an dieser Haltung in der Gesellschaft etwas zu verändern, braucht es Bildung, Erziehung und Vorbilder von klein auf. Das haben mir auch die Interviews mit den Studierenden gezeigt. Diejenigen, die sich für die Herkunft ihrer Lebensmittel interessiert haben, haben das ausnahmslos alle von ihren Eltern übernommen. Auch die Schule kann hier ansetzen, oft mangelt es dabei aber an Zeit und Lehrkräften. Es gibt aber auch ehrenamtliche Projekte, die Kindern und jungen Menschen Nachhaltigkeitsthemen näher bringen wollen. Durch meine Recherche habe ich Ruth Mahler kennengelernt. Sie arbeitet mit der Stiftungsinitiative Urbane Gärten München und ist auch selbst im Gemeinschaftsgarten Stadtacker in Schwabing aktiv. Dort organisieren ein paar Frauen ehrenamtlich eine Kindergruppe und die durfte ich besuchen.
Jetzt zeige ich euch etwas, vielleicht kommt ihr. Die Samen von dieser Blume sind geringelt. Schaut ihr. Deswegen heißt die Blume, wie heißt sie?
Ringelblume.
Ja, genau. Die Ringelblume.
Als ich am Stadtacker ankam, wurde den Kindern von Ruths Kollegin Alicia erstmal erklärt, was sie so für Blumen und Kräuter vor sich haben. Im Anschluss wurden dann verschiedene Sachen gesammelt und ein eigener Essig hergestellt.
So ein Wunder von Johannisbeeren rein tun. Also, ja? So, jedes Kind hat eine Flasche.
Ich habe mich dann zwischendurch mal mit Ruth an den Rand gesetzt und sie hat mir erzählt, warum sie diese Arbeit so wichtig findet.
Das ist mein eigentliches Interesse, die Ernährungswende. Und da ich ehrlich gesagt denke, dass für meine Generation, da sind wir einfach zu spät dran. Da gut, es ist teilweise schick Bio zu kaufen, aber das geht nicht tief. Ja. Aber man muss unbedingt deswegen bei den Jüngsten anfangen, um die gleich ein bisschen auf auch den Geschmack zu schulen.
Ruth hat mich dann auch noch ein bisschen durch den Garten geführt und im Gegensatz zum Rosengarten gibt es beim Stadtacker keine privaten Beete. Hier arbeiten alle zusammen am ganzen Garten in Arbeitsgruppen. Es gibt ganz viel Gemüse und Kräuter, aber auch bunte Blumen und Obstbäume. Und wer wie ich nur die typischen Supermarktsorten gewohnt ist, kann hier auch eine ganz neue Vielfalt kennenlernen.
Also hier zum Beispiel.
Oh wow.
Das sind viel dran. Das
sind Zebra-Zucchini.
Ja.
Sind irgendwie gestreift.
Ja, ja, das ist meine Lieblingssorte. Da hinten sind noch gelbe.
Ah,
da,
ja.
Die sind auch wahnsinnig gut.
Oh wow, ja.
Die sehen echt hellgelben. Schön aus. Und da sind die normalen grünen.
Ja.
Also hier auch wiederum Mischkultur. Wenn es einer Pflanze schlecht geht, kann man verkraften. Und meistens gehen Schädlinge dann nicht auf all diese vielfältigen, ja, verschiedenen Sorten.
Die Gemeinschaftsgärten liegen teilweise mitten in den Wohnvierteln, auch der Stadtacker. So sollen möglichst viele Leute darauf aufmerksam werden. Laura, die im Rosengarten ihr Beet bepflanzt, hat mir auch erzählt, dass sie oft von SpaziergängerInnen angesprochen wird, die sich für den Garten interessieren. Und beim Stadtacker gibt es draußen vor dem Gartenzaun auch eine Naschecke, wo sich jeder aus dem Viertel bedienen kann. Es scheint also wirklich etwas bei den BewohnerInnen aus den Vierteln anzukommen. Ruth hat mir aber auch erzählt, dass die Umsetzung des Gartens gar nicht so leicht war und auch die Behörden ein Hindernis waren. Am Ende lag es am Engagement der Beteiligten, dass es überhaupt geklappt hat.
Wir hatten zwei Biologinnen, die Hannelore und eben die Alicia, die sich da von Anfang an reingehängt haben, dass sowas entstehen kann. Und aus all diesen Aktivitäten und engagierten Leuten konnte das halt entstehen.
Es braucht also einfach die Initiative von beiden Seiten. Wenn Konzepte wie solidarische Landwirtschaft oder Gemeinschaftsgärten funktionieren sollen, dann müssen Behörden die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen und die BürgerInnen müssen bereit sein, sich gemeinsam zu engagieren. Am Ende des Tages geht es darum, sich zu entscheiden, ob es einem diese Arbeit wert ist. Das hat auch Andrea Klärmann vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft nochmal betont.
Ich erlebe viele Landwirte, die wirklich auch Lust haben auf ihre Arbeit. Ich glaube, die möchten alle gut arbeiten und die möchten alle gut abliefern und sind gefangen in einem System, was ihnen gar nicht viele Möglichkeiten lässt. An einigen Stellen, und da gilt es jetzt eigentlich für uns alle, dass wir uns überlegen, wollen wir die Globalisierung tatsächlich so weit treiben, dass irgendwann 100% unserer Lebensmittel in Anführungsstrichen von irgendwoher kommen? Also selbst wenn wir dann einen angemessenen Preis zahlen würden, was wir heute nicht tun, oder wollen wir nicht lieber sagen, hey, regional und lokal macht doch viel mehr Sinn. Außerdem ist es umweltfreundlich, es schafft Arbeitsplätze, es ist generationengerecht. Und wenn wir dann zweimal im Jahr eine fair gehandelte Ananas uns noch dazu holen oder einen Kaffee dazu holen, dann ist es doch viel schöner, als wenn wir irgendwie so eine Gewächshaustomate quer um die Welt verschiffen.
Frau Klärmann hat das, finde ich, nochmal schön zusammengefasst. Am Ende des Tages liegt es also an uns BürgerInnen, aber auch an der Politik zu entscheiden, wie wir in Zukunft Landwirtschaft betreiben wollen und welchen Preis uns unsere Lebensmittel wert sind. Diese Entscheidung hat Gewicht, nicht nur für die Zukunft, denn die Auswirkungen unseres Handelns sind schon heute erkennbar. Es gilt dabei einfach eben nur, genau hinzusehen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, abonniert den Podcast und folgt uns auch gerne auf TikTok und Instagram. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Luisa Albert und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.